Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kevin. Wie geht's dir?
Ein bisschen müde, ich habe sehr schlecht geschlafen. Kennst du das, wenn die Augen noch brennen nach dem Schlafen und du so und dich richtig schlapp fühlst und der erste Kaffee mehr Schaden anrichtet, als er gut tut?
Nee, weil ich kein Kaffee trinke, aber das andere, dass ich bin auch schon oft genug mal aufgewacht und die Hälfte des Gesichts war noch gelähmt und ich wusste nicht genau, woran es gelegen hat. Mhm. So ungefähr wird sich es wahrscheinlich anfühlen.
Das ist wie so 70 Liter V-Power auf so einen Motor, der gar nicht mit um kann.
Das okay, also, alles klar. Dann verstehe ich, worum es geht. Aber das heißt ja, du bist im tiefen Inneren, ist quasi der Motor geölt und du bist vollgetankt, das heißt, du bist bereit für eine gute Folge.
Ja.
Ich bin mal gespannt drauf, was das heute wird, denn ich selber habe doch den Sonntag recht lange noch gearbeitet, während ich Football geguckt habe und die New York Giants haben den ersten Saisonsieg geholt. Ich konnte damit nicht so ganz umgehen, aber ansonsten habe ich, und das muss man ja ehrlicherweise mal sagen, hey Anni, wir haben eben hier noch vorher ein Meeting gehabt, das Team auch recht lange aufgehalten mit den Recherchen und dem ganzen Wahnsinn rund um diese Folge. Denn wenn wir hier Montagmorgen aufzeichnen wollen, kann das manchmal schon dazu führen, dass man noch recht lange am Sonntag damit beschäftigt ist. Deswegen vielen Dank ans Team dafür. Aber Anni, die ihr vielleicht auch kennt, weil wir auch in der Black Lives Matter Diskussion ja schon sie auch mal hier im Podcast hatten, hat die Woche mal mit einer These um sich geschmissen, die ich ganz interessant fand, über die wollen wir nachher mal reden, die auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter über die Rap-Grenzen hinausgeht. Insofern wird es eine sehr vielseitige Folge heute. Im Feedback zur letzten Woche und zur letzten Woche eigentlich, es war gar nicht die These, sind wir aber tief in den Untergrund gekommen und haben auch viel Respekt von den Echten erhalten, ne? Oder? Was hast du so als Feedback gesehen?
Du spielst auf das Feedback zu deinem Zitat zu 8-4 Reeperbahn Karim und BOZ an, wo du gesagt hast, dass die drei immer noch stark underrated sind für das, was sie machen. Ja, und da haben wir auf jeden Fall so aus dem, ich glaube, Hamburger, aber auch Berliner Untergrund den einen oder anderen Kommentar geerntet. Mir fällt da so direkt DJ Da Wizard ein, der sich gemeldet hat bei uns, der unter anderem mit Swiss und die anderen unterwegs ist. Oder Boogie auch, MC Boogie, der gute alte Veteran, hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, dass Achti, Karim und BOZ Hamburgs Hip-Hop-Kings sind.
Das Beste ist daran, die Echten wissen Bescheid. Das gilt übrigens auch für Taimo. Und ich muss sagen, man hat so ein kleines bisschen mit der Sache natürlich in so ein Wespennetz gestochen. Aber es ist auch etwas, was ich schon lange spüre und fühle. Das ist angefangen bei dem, wofür 187 Straßenbahn in Deutschland steht, ist da sehr, sehr viele andere gute Jungs und Mädels gibt, die in Hamburg gute Sachen machen, die aber alle noch so, glaube ich, so ein bisschen kurz vor sind. Und bei 8-4 ist es ja jetzt auch schon eine lange Dekade. Jemand wie Taimo ist noch ein bisschen am Anfang. Jail zum Beispiel, den ich auch unheimlich spannend finde, weil er auch harten Straßenrap macht, ohne die ganze Zeit mit Schimpfwörtern um sich zu schmeißen. Sind auf jeden Fall aber neben BOZ und Karim, die auch schon ein paar Tage dabei sind, alle so Kandidaten, die recht lange dabei, also die recht lange auch schon in den Untergrund offensichtlich entsprechend repräsentieren, was ein sehr interessantes Feedback war. Aber was ist dir noch so? Ich meine, du hast auch so ein bisschen...
Mir ist noch einer aufgefallen, ein prominenter Kommentator meiner News der letzten Woche. Ich habe ja über UFO 361 gesprochen, der über sein letztes Musikvideo gesprochen hat, in dem sich jemand... naja, scheinbar umgebracht hat und hat gesagt, dass das natürlich dem Song dienen sollte, der Message des Songs, und dass er absolut nicht Selbstmord verherrlichen möchte, sondern wenn es jemand nicht gut gehe damit, dann soll er sich professionelle Hilfe suchen, mit Freunden und Familie darüber sprechen. Und ich habe gesagt, dass ich das gut fand, wie er damit umgegangen ist, und Olli Bagno hat kommentiert, alles andere wäre fatal. Und hat auch noch ganze 1, 2, 3, 4 Ausrufezeichen dahinter gesetzt. Also, ein weiterer prominenter Kommentar bei uns.
Es ist interessant, dass diesmal die News auf jeden Fall so viel Feedback bekommen haben. Trotzdem hören wir nicht auf, damit Thesen jede Woche aufzustellen. Und deswegen lass uns rüberwechseln zur These der Woche.
stell mal eine These auf.
Meine These ist,
jeder Verse eine These, als wär ich Mathe.
Meine These, Rap ist gut für Seele und Körper.
Wo fangen wir an und wie fangen wir an? Ich habe es ja schon einen Leuten erzählt, Anni aus der Redaktion, offensichtlich auch selber ein großer Freund und Verfechter von R&B in Deutschland, hat quasi so ein bisschen aus der eigenen Seele gesprochen, als sie diese These mit aufgestellt hat. Denn, sagen wir mal so, R&B und deutsche Musiklandschaft haben sich nie so richtig gut verstanden oder nie ganz verstanden, was dahinter steckt bisher, oder? Was würdest du sagen, Kevin?
Boah, da müsstest du mal den 14-, 15-jährigen Kevin fragen, der auf Heavy Rotation und Endlosschleife Long Island Iced Tea und Fick Dich von Jonesman gehört hat. Aber ja.
Wir kommen deinem MP3-Player übrigens näher, habe ich das Gefühl.
Irgendwann liege ich diese Liste. Da ist bislang wirklich, also einige Leute haben sich gemeldet. Ich habe, glaube, ganz selten nur zurückgeschrieben. Sorry. Aber ich muss dann immer erst nochmal nachgucken, was ich da wirklich drauf habe. Aber bislang hat niemand recht gehabt mit 5 Leuten tatsächlich.
Können wir vielleicht, wir lassen uns das so machen. Wir können auch irgendwann zur Weihnachtszeit machen wir eine Folge, wo du den rausholst und dann diskutieren wir mal durch, was du da drauf hattest.
Ja, das können wir sehr gerne mal machen.
Das ist echt eine gute Sache.
Ach ja, ich hatte ja sowieso so ein bisschen meine Probleme mit der These. Muss aber auch sagen, vor 10 Jahren hätte ich das wahrscheinlich anders gesehen. Haben wir die These jetzt überhaupt schon gedroppt?
Nee, das würde ich jetzt machen.
Okay.
Soll ich das mal machen? Ich hau sie einfach mal raus, damit wir eine Diskussionsgrundlage halten. Deutscher R&B hat noch nie funktioniert.
So.
So
und jetzt,
nämlich.
Jetzt kommen Leute und sagen, aber was ist mit Xavier Naidoo?
Mhm. Über den rede ich nicht.
Okay. Und was ist mit dem Asterix und Obelix Soundtrack von damals,
ja,
wo
ja,
Gerard Depardieu mitgespielt hat? Da gab es doch einen bekannten deutschen Song von einem deutschen R&B und Soul-Sänger, dessen Name gerade nicht wieder einfällt.
Ja, genau.
Mit solchen Hits?
Ich glaube, das ist bis heute das Problem. Und da habe ich so eine Grundtheorie zur deutschen Musiklandschaft. Aber ich glaube, bevor man die ausholt, muss man vielleicht mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was sich eigentlich als deutscher R&B definiert. Vielleicht mal grundsätzlich ist R&B die Kurzform von Rhythm and Blues und hat seinen Ursprung irgendwo schon mitten im 20. Jahrhundert und ist als Musik, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass diese Definition von R&B sich auch über die Jahre vielleicht auch immer mal ein kleines bisschen verändert hat. So oder so, Musik von und für Afroamerikaner ist die Basis von sehr, sehr viel, was wir heute lieben und hören. Aber glaube ich, bis heute in Deutschland nie ganz klar, was da eigentlich dazu gehört und was nicht. Wann ist es Pop? Wann ist es eventuell Soul? Wann ist es Rap, Sprechgesang? Und genau darüber ist, glaube ich, die Problematik der Definitionsfindung auch in diesem Land, dass vornehmlich ja keine dieser Musikrichtungen als seine kulturelle Basis hat. Und ich glaube, die macht es grundsätzlich schwieriger, R&B in Deutschland zu platzieren und auch zu vergrößern. Denn der Schlager ist so weit weg von Rhythm and Blues entfernt, wie ich von Schlager. Mir fällt gerade kein anderer guter Vergleich ein. Aber Popmusik und alles, was auf 1 und 3 oder 2 und 4 geklatscht werden kann, funktioniert hier schon besser und einfacher. Und damit ist dieser klassische Groove, der da drin steckt, schwierig. Trotzdem gab es, und dann kannst du gleich wieder einlegen, ich will nur noch ein paar Namen nennen, weil ich jetzt so lange schon ausgeholt habe, auch immer wieder Künstler, die dort gezeigt haben, wie es funktioniert. Und gerade der, zum Beispiel bei mir ist es immer der junge J-Love mit dem Kontraste-Album, das in den 90ern entstanden ist, oder ich glaube Anfang der 2000er, ist eins der krassesten Alben, die ich in dieser Form je gehört habe.
Ich bin ja ein Ticken jünger und bei mir war es tatsächlich auch ein J-Love-Album, das mich über lange Zeit begleitet hat. Bei mir war es aber, oh Gott, wie heißt es? Free Kings.
Auch gut.
So heißt es, ne?
Mit den ganzen Features.
Genau. So, da ist, glaube ich, so ein Savage-Feature drauf und eins mit den Beginnern und so. Fand ich richtig, richtig gut damals. Und ich glaube, damals habe ich auch deutlich bewusster R&B gehört. Also solche Sachen wie der junge Tayo Cruz und so. Das habe ich mir auf irgendwelchen Mixtape-Plattformen runtergeladen. Oder auch
ja, aus deiner
Usher sehr viel und auch bestimmt Chris Brown so ab zu McDonald's und McDrive Milkshake holen. Dann sind wir durch die Stadt gefahren und haben da irgendwie so halt diese neuen R&B-Mixtapes gehört, die von irgendjemand zusammengestellt worden sind und die haben uns auf CD gebrannt.
Ja, bei mir geht es so in den Jahren vorher schon noch doch früher los mit so, was ist mit Mary J. Blige? Was ist mit Erykah Badu?
Let's get back to Bad Boy.
Ja, wo ist eigentlich Lauryn Hill einzuordnen? Ich glaube, und das ist dann vielleicht auch eines der grundsätzlichen Probleme, dass diese Definition und man konnte keine klaren Grenzen ziehen, weil.
Aber, ja. Weißt du, was mein Problem damit ist? Ich glaube, dieses klare Grenzen ziehen, also ich habe das Gefühl, es dreht sich halt seit Ewigkeiten im Kreis und ist halt so eine komische Musikjournalismus-Bubble-Diskussion, die sonst niemanden juckt. Und, auch in den letzten Jahren hier in Deutschland diese Diskussion, ist das noch Rap oder ist das Pop? Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach ein Rapper, der Popmusik macht. So, also worüber reden wir? Warum ist das überhaupt wichtig? So, das ist offensichtlich jemand, der aus der Rapmusik kommt oder eine Frau, die aus der Rapmusik kommt und jetzt singt und vielleicht einen poppigen Hit macht, aber muss ich jetzt darüber reden, ob das noch real ist und so? Und diese Genre-Diskussionen sind für mich immer so ein bisschen mühselig, weil wir reden jetzt darüber, warum schafft es R&B nicht erfolgreich zu sein, aber wenn Leute dann sagen, Bowser macht eigentlich R&B, dann ist es doch scheinbar erfolgreich. Also warum, was soll diese Diskussion? Dreht man sich dann nicht ewig im Kreis und wer hat am Ende was davon, wenn ich sage, doch, du hast recht, das ist R&B?
Hatte ich ein klares Gegenargument, weil man nicht unterschätzen darf, dass Musik und bestimmte Genres ja auch eine klare Identifikationsbasis gesellschaftlich waren. Und R&B ist ohne Zweifel afroamerikanischer Kultur zuzuordnen und damit dann auch in der Zeit, wo es als Musikform sich etabliert hat, ja auch in einer Rassenunterdrückungssituation ein gewisses Stolz- und Identifikationspotenzial hat, das wahrscheinlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir beide dann wahrscheinlich gar nicht an einem bestimmten Punkt gar nicht so viel drüber sagen könnten, aber bis heute bestimmt, wenn man aus voller Brust das sagt, dass man R&B-Musik macht oder es machen möchte, dass da auch mehr dazu gehört als ich mache ein bisschen Mucke und am Ende hoffe ich, dass die erfolgreich ist, sondern da gibt es auch immer eine sehr große Identifikationsbasis. Das hast du eigentlich auch vielen Künstlern angemerkt, die man über die Jahre kennengelernt hat. Und geht, ich meine mal ehrlicherweise zum Beispiel ein Manuelsen, der über Jahre diesen Switch zwischen Rap und R&B, mal war er Rapper, mal war er R&B-Künstler, ja im Prinzip künstlerisch so gut gemacht hat wie kaum ein anderer zuvor in Deutschland, hat immer zu kämpfen gehabt mit Akzeptanz und mit Erfolgen, die er mit dieser dann zweifelsohne doch guten Musik machen wollte und man wusste nie genau, woran es liegt. Ob es am Song, an der Qualität der Kunst oder doch an anderen Begleiterscheinungen gibt, die dann wahrscheinlich immer wegignoriert wurden, ob vielleicht dann doch seine Hautfarbe, seine Herkunft irgendwo ein Problem sind, weil das in einem Land, wo Schlager groß ist, halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist bis heute immer ein Kampf, der getragen wird. Wenn du dann auf der anderen Seite siehst, dass Cassandra Steen als Teil von Glasshouse mit Moses Pelham und Thomas Haas deutschlandweiten Erfolg hat, dann hörst du da drin aber auch eine sehr seichte Reform. Trotzdem wird sie bestimmt, das weiß ich nicht genau, aber sich als R&B-Künstlerin sehen. Die Musik, die sie machen, hat aber dann vielleicht weniger mit dem zu tun, wo es seinen Ursprung hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, der mehr um Identifikation geht, als darum, dass es ein vernünftiges CD-Genre im Plattenregal gibt.
Ja, fühle ich absolut. Ist natürlich etwas, was man zu Rap im ganz Allgemeinen generell auch sagen kann. Ne? Also es ist eine schwarze Musikform ist und das sollte diesen geschichtlichen Aspekt sollte man immer betrachten, meiner Meinung nach,
ja,
den kulturellen Aspekt.
Aber du hast ja selber quasi so ein bisschen ihn zu einer Diskussion gemacht und haben gesagt, eigentlich ist diese Diskussion ja auch müßig. Und den Punkt kann ich ja auch so ein bisschen nachvollziehen, weil am Ende geht es um Musik und wenn die gut ist, muss man sie vielleicht nicht in kleinen Grenzen denken. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Rap zum Beispiel viel mehr quasi den Kampf um die eigene Identifikation wahrscheinlich geführt hat, als es R&B-Künstler machen konnten, weil es auch nie wirklich eine große Akzeptanz in der breiten Masse gegeben hat. Die haben wir mittlerweile und die ist ebenso, glaube ich, ein Kampf bis heute, aber sie führt ja dazu, dass Rap-Künstler oder Künstler, die aus dem Rap herauskommen, mittlerweile Pop-Hits machen. Und da sind wir wieder bei denen, die du vorhin genannt hast. Apache hast du, glaube ich, kurz angenommen. Bowser ist auch so ein Kandidat. Und jetzt müsste man für sich selber mal die Definition finden, ist das dann eigentlich R&B, ist das Rap oder ist das Pop?
Genau, aber darum ging es mir. Ne? Also es ging mir gar nicht darum, irgendjemanden irgendetwas abzusprechen und vor allen Dingen auch die Kämpfe um die eigene Kunst vor allem nicht. So. Also das ist mir sehr bewusst. Das sieht man ja auch an sehr vielen prominenten Beispielen hier in Deutschland, wie sich über die letzten Jahre hinweg KünstlerInnen wie Jonesmann, Mo Phoenix, Rola, es gibt bestimmt noch mehr, die darüber gesprochen haben, Manuelsen, den du eben angesprochen hast, immer wieder dafür stark gemacht haben, dass sie R&B und eben auch Gesang machen und dass sie irgendwie mehr Respekt für ihre Kunst einfordern, was eben in diesem Kartoffelschlagerland irgendwie nicht möglich zu sein scheint. Aber also das verstehe ich. Ich verstehe diese Kämpfe. Was ich nicht unbedingt verstehe, ist so dieses unbedingte Definieren wollen. Dieses so, was macht Bowser denn jetzt eigentlich? Was macht Apache denn jetzt eigentlich? So,
aber warum das ist mit der gleichen.
Einfach dabei belassen.
Ja, aber das ist ehrlicherweise, glaube ich, weil die Diskussion wird ja von innen und nicht von außen geführt. Und das hängt mit der, das, da ist die gleiche Basis, die Identifikationsgefühl. Ich meine, denk mal 15 Jahre zurück in Deutschrap, als Kool Savas eine Handvoll Rapper gedisst hat, die alle nicht in der Rap-Szene vertreten waren, die sich aber als Rap gesehen haben und man sich aus Hip-Hop-Sicht und aus Kultursicht mit Händen und Füßen gegen die dritte Generation der Wolf oder Cappuccino gewehrt hat und versucht hat, sie von der eigenen Szene wegzudrücken, ist wahrscheinlich der gleiche Impuls, der den R&B-Künstler, die es aus voller Seele und aus voller Empfindung machen, wenn sie hören, dass Bowser jetzt zu ihrem Genre dazugehören sollte. Und ich glaube, am Ende des Tages ist diese Definitionsfindung fürs innere Gefühl wichtiger als fürs Äußere. Sie würde aber andersrum in der deutschen Musiklandschaft auch dazu führen, dass eine andere Wahrnehmung dafür stattfindet. Und ich glaube, da ist es ein Prozess, der wahrscheinlich nach der Rassismusdebatte direkt mit Hand in Hand einhergehen würde. Wenn wir dann irgendwann an den Punkt kommen, dass es keine Debatte mehr wäre, könnte man dann anfangen, über diese Musikdebatte zu sprechen. Was aber ein aussichtslos langer Weg ist. Und so lange wird es, glaube ich, immer diese Definitionsprobleme geben. Du merkst aber auch, und du hast Rola gerade angesprochen, dass es ja heute immer mehr Künstler gibt, die R&B machen und die, glaube ich, dem Genre damit und vielleicht auch mit dem Gelernten aus den Generationen davor auch noch wieder ein anderes Licht geben können. Weil du, wenn du es clever machst, dann kommst du ja trotzdem durch.
Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel an Laila denke, sehr ausstrebende Newcomerin, die ich auch sehr gut finde. Die Grenzen verschwimmen natürlich auch einfach immer mehr. Vielleicht werden wir auch jetzt einfach viel sensibler für R&B, da es eh gar keinen klaren Rap mehr gibt und die Grenzen einfach deutlich geringer, kleiner sind. Die Genregrenzen. Aber dann geraten wir in diese Diskussion ein, warum es diese These überhaupt gibt. Ne? Also was macht Künstlerin XY jetzt eigentlich für Musik?
Ich glaube, diese These und damit die Diskussion darüber ist eine, die wir trotzdem auch führen müssen. Denn da, und ich muss mal ganz kurz heraussuchen, wie das Zitat war, zitiere ich gerne meinen Hip-Hop-Bruder Falk, der ja in der letzten Folge auch davon gesprochen hat, dass es, wie war es, die kleine Schwester ist oder so.
Ich glaube, Stiefschwester hat er gesagt.
Die kleine Stiefschwester von Rap ist. Und es wahrscheinlich erstmal die Definition einer eigenen Szene braucht. Ich meine, wenn man sich das mal ehrlicherweise anguckt, es gab mal ein Magazin, das hieß Soul. Das hat sich dann ziemlich schnell wieder verloren. Und ansonsten gibt es ja auch eigentlich keine Szene. Es gibt keine Plattform. Es gibt keine Medien, die sich nur darum kümmern. Es ist entweder Rap, wo es stattfindet, oder ist es gleich die Popwelt? Und das wird bis dahin, glaube ich, immer ein Problem sein. Trotzdem gibt es immer wieder spannende Künstler. Auch Mo Phoenix ist ja, ne, ist das R&B. Ist Apache dann noch R&B? Wahrscheinlich nicht. Aber diese Diskussion und die Kämpfe darum, die werden wahrscheinlich
noch nicht dauern. Wenn ich mir so Brot anhöre von Apache, dann ist das schon sehr R&B-ig, oder nicht?
Ja, Einflüsse, ne?
Ja.
Aber seht ihr, es ist insofern eine Diskussion, die wir heute wahrscheinlich auch nie ganz fertig führen können. Und eigentlich geht es ja auch uns immer ein bisschen darum, mit euch einen Anstoß zu finden, damit ihr ein bisschen darüber diskutieren könnt mit uns. Die Frage und die These ist dieser Woche, deutscher R&B hat noch nie funktioniert. Seht ihr das auch so? Und wenn nein, warum nicht? Schickt es uns auf allen Plattformen, sprecht mit uns darüber, diskutieren wir. Nächste Woche gibt es wieder Feedback von euch dazu. Und dann sehen wir mal, ob wir eventuell zumindest eine Diskussion anregen können und vielleicht sich da auch noch was entwickeln kann. Danke, Andi, für die These. Und ich würde sagen, wir gehen ins nächste Kapitel. Dann jetzt geht's zu den News.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen.
Meine Fresse in die News.
Ich bin nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
Und ich glaube, ich fange mal mit meiner an. Denn ist eine Geschichte, die jetzt gerade aufgekommen ist, kurz vor Ende der letzten Woche, und die einen ernsten Kern hat, aber auch trotzdem dann schlichtweg Teil einer Promophase war. Künstler heißt Omar, ist tunesischer Staatsbürger, ist Ende 20 und hat in seiner Jugend und Vergangenheit so viel Scheiße gebaut, dass er mehrere Jahre im Knast verbracht hat. Verschiedenste Anzeigen wegen Körperverletzung gehabt, saß in Stammheim für zwei Monate. Hat schon sehr viel dazu getan, dass die Akten und der Blick der Bundesrepublik Deutschland auf die Person Omar nicht der beste war, was dazu geführt hat, dass er jetzt einen Abschiebungsbefehl bekommen hat. Und dieser sagt, er soll innerhalb von 30 Tagen das Land verlassen. Wie er selber sagt, in ein Land, zu dem er keinen wirklichen Bezug hat, weil da kein, ich weiß nicht, inwiefern es der Familie dort fehlt oder ob es der kulturelle Ansatz ist, ob es die Angst vor dem Ungewissen ist. Nichtsdestotrotz hat er sein Lebenszentrum hier, seine Familie lebt legal hier. Er ist nach eigenen Worten das schwarze Schaf der Familie und muss jetzt die Abschiebung erwarten. Kannst du gleich vielleicht mal ein bisschen eingreifen dazu, um auch deine Gedanken dazu zu sagen? Das Ganze ist aufgekommen in einem Instagram-Statement, das er jetzt herausgehauen hat, im Prinzip kurz vor der Veröffentlichung seiner Single Bereuen, die auch von Nemo war es, den er nach Aussage von Nemo im Knast kennengelernt hat und als einen stabilen, geraden Typen beschreibt, der die Vergangenheit hinter sich gelassen hat und heute seinen geraden Weg gehen möchte und jetzt diesen Abschiebungsbefehl bekommt und deshalb halt auch öffentlich darum geworben hat, dass das Thema angenommen wird, dass man diese Abschiebung verhindern kann. Und der Song selber drückt halt aus von einem Typen, der schon bereut, was er, glaube ich, gemacht hat in seinem Leben und merkt, dass man die Tat nicht ungeschehen machen kann. Soweit der Stand der Dinge. Was ist dein Gefühl bei all dem, was du gelesen, gesehen und gehört hast?
Das Thema kam ja Ende der letzten Woche so ein bisschen auf und ich musste erstmal so checken, Omar, habe ich schon ein paar Mal bei uns in der Playlist gelesen und gehört. Aber ich hatte nicht so wirklich einen Bezug zu ihm. Ich konnte gar nicht so viel zu ihm sagen, musste mich da erstmal einlesen und habe das dann getan. Und wie du gesagt hast, so die Akte war dick und dann kam dieser Abschiebebefehl nach Tunesien, wo er, ich glaube, er hat gesagt, er war noch nicht einmal dort, auf jeden Fall Deutschland geboren, sein Leben lang hier aufgewachsen. Und vor 4 Jahren dann, das hast du, glaube ich, gerade nicht erwähnt, den geraden Weg begonnen zu gehen, sozusagen.
Genau.
Sich auf die Musik fokussiert, eben nicht mehr auf seine Strafakte, sondern hat versucht, legal Geld zu verdienen und konnte sich scheinbar jetzt auch fokussieren, auf jeden Fall, auf die Musik, denn es hat für einen Major-Label-Deal gereicht. Also ich weiß nicht, wie sehr man sich noch mit so einem durchschnittlichen Major-Deal im Jahr 2020 so die Taschen voll macht. Aber selbst wenn es ein, sagen wir mal, Rapper als Arbeitnehmer ist und er da seine Fixkosten und alles Mögliche bezahlen kann, dann ist es ja schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, um legal Geld zu verdienen in Deutschland. Und die neue Single Bereuen war so das erste musikalische Lebenszeichen, was ich mir wirklich sehr bewusst und mehrfach auch von ihm angehört habe. Und muss sagen, dass mich das auch gerade mit der Story schon auch gepackt hat. Also das ist schon, der ist schon nicht untalentiert. Und bin sehr gespannt, was da jetzt bei euch rumkommt. Ich finde dieses System, jemanden in ein Land abzuschieben, allein dieses Wort abschieben, ne, weg damit von hier, so, ist schon so unangenehm und irgendwie menschenunwürdig. Und jemanden in ein Land zu bringen, mit, zu dem man laut eigener Aussage gar keinen Bezug hat, kann nicht die Lösung sein, auf jeden Fall. Verstehe ich nicht.
Das ist auch, glaube ich, bis heute.
Da mag immer die Akte so dick sein, wie, was, keine Ahnung, von hier bis nach Meppen. Ja. Ich würde es dann immer noch nicht verstehen.
Ja, zumal ja auch Straftaten begangen, Straftaten verbüßt und damit dann auch der Gesetzesgrundlage Rechnung getragen wurde. Und was, genau den Punkt habe ich nämlich vorhin vergessen zu sagen, jetzt zumindest in den letzten 4 Jahren offensichtlich irgendwann den Weg gefunden hat, ihn gerade zu gehen und nichts mehr draus zu machen, ist es dann umso bitterer für ihn, dass er jetzt offensichtlich abgeschoben werden soll. Er sagt dazu auch, das ist, hat auch irgendwie so eine gewisse Ironie, das Ganze, Bruder, wäre ich Albaner, das hat er in einem Podcast gesagt, glaube ich, ne? Mhm. Bruder, wäre ich Albaner,
bei Big FM.
Ja, ich kenne so viele Albaner, die gehen rüber und kommen einfach wieder zurück. Aber Tunesien, junge Afrika, das ist so weit weg von zu Hause, ich habe keinen Bock zu ertrinken, so viele Leute ertrinken. Du spürst also richtig die Angst davor, dass er damit wirklich, also die Konsequenz wäre, dass er sein komplettes Leben, er ist hier geboren nicht, aber hier aufgewachsen, spricht die Sprache, wie Nemo sagt, er denkt auf Deutsch, also scheint hier offensichtlich auch dann auch mit vielen Hindernissen irgendwann angekommen zu sein, ist aber jetzt von der Abschiebung bedroht. Und da ist, glaube ich, dann auch diese große Problematik in dieser Politik. Ich habe eine längere Arte-Tracks-Reportage darüber gemacht, wo ich und das könnte ich auch empfehlen, dass ihr euch das vielleicht da parallel nochmal anguckt, wo ich AK außer Kontrolle, Hasan Akush von 4 Blocks zum Beispiel, aber auch Sugar MMFK getroffen habe und mit denen über Abschiebung gesprochen habe. Und ich glaube, der Haken in diesem System liegt auf jeden Fall in der Problematik aus natürliches Kriminalität und Straftaten im großen Maß und kontinuierlich begehen, wie es offensichtlich auch bei Omar der Fall war, eine sehr schwierige Grundlage für Diskussionen, um danach zu erzählen, dass man sich gebessert hat. Aber du hast bei all diesen Kandidaten gemerkt, die Umstände, in denen sie groß geworden sind, das Umfeld haben sie auf jeden Fall mehr geprägt als die Unterstützung des Staates, sie davon abzubringen. Und in dem Moment, wo sie selber für sich versuchen, das Leben hinzubekommen, also bei AK außer Kontrolle mit seinen großen Steuerzahlungen, die er zahlt, Hasan Akush, da gab es überhaupt gar keinen Grund, warum die Familie auch einmal abgeschoben werden sollte, greift das so in die Lebensrealität ein, dass es genauso in meinen Augen der falsche Ansatz ist, um irgendwie für Recht und Ordnung hier an der Stelle zu sorgen, was dann ja immer die Begründung dafür ist.
Ja. Keine Ahnung, also das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir auch innerhalb der deutschen Rap-Szene jetzt so eine News zu hören bekommen. Und das lässt ja nur darauf schließen, wie häufig das generell passiert, alltäglich in Deutschland. Also lässt ja nur vermuten, wollte ich sagen.
Ja, genau, genau.
Das ist ein trauriges Schicksal, wo sich, glaube ich, niemand von uns beiden auch nur ansatzweise reindenken kann.
Definitiv. Gerade deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, dass man das so ein bisschen streut und die Leute sich darüber Gedanken machen können und ihr vielleicht den Song mal hört und euch mit seiner Geschichte beschäftigt. Und viel mehr kann man in dieser Sekunde im Moment auch nicht machen, außer ihm Glück wünschen, dass er seinen Weg gehen kann und vielleicht der Einspruch auch rechtens ist, damit er den offiziellen Instanzen da quasi entgegengehen kann, um seine Planung und den ja offensichtlich richtigen Weg, den er gerade eingeschlagen hat, auch fortführen kann.
Ja.
bei deiner News wird es jetzt, also es ist schon ein bisschen beklemmend gerade und ehrlicherweise wird es bei deiner News jetzt nicht unbedingt fröhlicher, ne?
Ja, am 10. Oktober war wie jedes Jahr der World Mental Health Day, zu Deutsch der Welttag der psychischen Gesundheit, und ein bekannter amerikanischer Rapper namens Juice WRLD, was wir wahrscheinlich alle im letzten Jahr mitbekommen haben, ist ja gestorben an einer Überdosis von Medikamenten an einem Flughafen und hatte sein Leben lang mit Depressionen und psychischen Problemen zu kämpfen. Und kurz vor seinem Todestag, der sich am 8. Dezember dieses Jahr zum ersten Mal jährt, hat seine Mutter nun an besagten World Mental Health Day einen Brief veröffentlicht und setzt sich so für die Enttabuisierung von psychischen Problemen ein und berichtet im Grunde ein wenig von ihrem Zusammenleben mit Juice WRLD als ihrem Sohn, wie er schon in der Schule als sehr talentiert galt, aber mit dem Kopf immer nur bei der Musik war, weil das war sein Ventil für sich und seine Gedanken. Und irgendwann hat er sich so quasi durchgesetzt und hat sich ein Jahr lang nur auf seine Musik konzentriert nach der Schule, und seine Mutter hat das unterstützt. Und in der Zeit hatten die sehr, sehr viele Diskussionen über seine Probleme mit Sucht, Ängsten und eben Depressionen. Und sie hat irgendwann festgestellt, dass es nichts bringt, ihn dafür zu verurteilen, für sein Verhalten, irgendwie wütend oder so auf ihn zu sein oder enttäuscht zu sein, weil er da schlichtweg nichts für kann, weil es eine Krankheit ist. Das sind keine bösen Gedanken oder so, sondern eine Krankheit. Und sie hat da als Mutter sehr früh angefangen, ihn irgendwie zu ermutigen und ihn zu unterstützen, und war dann später auch ein Team, also Mitglied seines Teams, als es dann losging so richtig mit der Musik, und hat nun eine Plattform gegründet, die livefree999.org heißt, und dort können sich Eltern zusammentun, um eben die Probleme ihrer Söhne und Töchter zu besprechen.
Schwierig. Alles
in allem ein schönes Zeichen auf jeden Fall, weil es auch eben sehr viel Aufmerksamkeit gibt, wenn da ein prominenter Name involviert ist.
Ja, und das ist insgesamt so ein schwieriges Thema, denn weißt du, ich selber hab nie in meinem Leben zu Drogen gegriffen, was in vielen Punkten in meinen Augen immer ein Multiplikator von Emotionen ist. Und gerade wenn du offensichtlich in einer Emotionsstimmung bist, die eher andere Hilfe braucht als die von Substanzen, hat gerade die jüngste Rap-Vergangenheit gezeigt, was für ein ekelhafter Multiplikator das ist, um dann so schreckliche Ereignisse wie einen jungen Rapper-Tod nach dem anderen daraus produzieren zu lassen. Und seine Mama dann ja im Zweifel eine hohe Verzweiflung in sich trägt, dass sie quasi ihren Sohn nicht retten kann, aber jetzt zumindest vielleicht in der Lage ist, der Nachwelt damit irgendwas mit auf den Weg zu geben, damit da daraus etwas Gutes entsteht. Und trotzdem, ich mir ziemlich sicher bin, dass ich will keine Zahlen aufrufen, aber bei einer guten Anteil der Leute, die ihm gefolgt sind, der reine Konsum und dass der Lifestyle, der vordergründig produziert und projiziert wurde, ja ebenso genauso geholfen hat, ihr eigenes Leben und die eigenen Probleme und vielleicht auch die eigenen mentalen Schwächen zu überdecken. So ist es ein Teufelskreis, der nicht wirklich aufgebrochen werden kann, wenn nicht maßgeblich und präventiv vorgegangen wird. Also ich finde es ein schwieriges Thema.
Ja, aber ja, natürlich ist es ein schwieriges Thema, kein Aber. Was jedoch dennoch irgendwie ein gutes Zeichen ist, dass es immer normaler wird, sage ich mal, auch in unserem Genre, was sich ja sehr über eine starke Männlichkeit definiert, und man ist immer der Härteste und man ist auf der Straße und man macht seine Dinge und so weiter und man hat eigentlich immer nur das Geld im Fokus. Dass es immer normaler wird, offen auch über solche Gedanken zu sprechen, über psychische Unstabilitäten, über Probleme, die man mit sich selbst hat. Das fließt ja immer häufiger in Musik ein, auch sei es nur mal eine kleine Zeile von, selbst bei jemandem wie Luciano, wenn da mal nur eine Zeile kaputt ist, dazwischen ist, wo er sagt, Kopf ist kaputt, dann, und er das dann mal weiter ausholt, in Podcast hat er mal darüber gesprochen, wie er damit zu kämpfen hatte mit Psychosen und Depressionen, dann macht das etwas mit ein. Und das sollte viel häufiger thematisiert werden, sei es in Songs oder eben in Interviews, in denen man dann so auf Kleinigkeiten wie eine kleine, vermeintlich nichtssagende Zeile eingeht. Da wären wir bei einer These von vor ein paar Wochen. Rapper sollten ihre Profile schärfen, indem sie Interviews geben. Das würde sehr viel dazu beitragen, denke ich, wenn man da einfach offener drüber sprechen würde. Aber da sehe ich uns rein künstlerisch zumindest auf einem guten Weg.
Es ist insgesamt ja auch so, dass es, wie du schon gesagt hast, ein Thema ist, das nicht zu unterschätzen ist, weil ich glaube, die Frage nach der mentalen Gesundheit und damit dann auch vielleicht die Instabilität, die fürs eigene Leben da drin entstehen kann, wenn man nicht in sich gefestigt ist, ja nicht nur jemanden betrifft, der eventuell jetzt ganz offensichtlich ein Problem damit hat, sondern auch in vielen Zwischentönen Leute treffen kann. Und es gibt zum Beispiel auch gerade zwei Formate, es sind zwei Podcast-Formate, die ich da ganz interessant finde, die man auf jeden Fall mal erwähnen sollte in diesem Zusammenhang, die sich ja genau diesen Themen annehmen und quasi A, die Gefahr und die Problematik darin definieren und auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch sowas wie Ratgeber und Hilfestellung geben können, wenn man selber davon betroffen ist. So zum Beispiel von Miriam David-Wandi, die ihren Podcast Danke gut hat, in dem es thematisiert wird, was ja offensichtlich für sie auch ein sehr großes Herzensthema und eine wichtige Angelegenheit war, sich dem anzunehmen. Kann man, glaube ich, auf allen Plattformen auch hören. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ganz interessant aus dem Vivo Con Aqua Umfeld. Janet Braun heißt sie, ihr Podcast heißt Sensitiv Erfolgreich und da gibt es gerade eine Folge mit Falk Schacht. Sie kümmert sich da hauptsächlich um eben Männer, der Mann, der beides kann, der sensitiv ist und erfolgreich ist und eben die männliche Seite dieser mentalen Gesundheit und die gesellschaftlichen Herausforderungen betrachtet. Und beides zusammen gibt, glaube ich, einen sehr interessanten Eindruck. Und vielleicht für den einen oder anderen auch eine Hilfestellung. Wollte ich nur mal kurz hier mit angebracht haben, weil ich das beides sehr spannende Formate finde.
Sehr schön. Den zweiten kannte ich noch gar nicht. Den habe ich, ich glaube, ich habe das bei Falk kurz in der Story gesehen, dass er da war und habe mich schon gefragt, was das für ein Podcast war.
Ja.
Und wie das dann halt so ist bei Social Media. 2 Nanosekunden später ist man gedanklich schon wieder ganz woanders, weil man ein leckeres Essen irgendwo gesehen hat.
Aber, ja, genau. Aber gerade wenn das Thema euch wichtig ist und euch damit beschäftigen wollt, folgt der Mama von Juice WRLD und hört 2 Podcasts, dann haben wir vielleicht zumindest einen kleinen Ansatz mitgeben können. Wie kommen wir jetzt rüber zu den Releases? Denn es ist ganz interessant. Kommen wir gleich zu. Releases der Woche.
Voller Tatendrang und plane das Release. Warte das Release, ja. Bro, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
Leg mal los. Ich merke, für die Dramaturgie ist es wichtig, dass du deinen zuerst nennst.
mein Release der Woche kommt von Disaster. Die Single heißt Sick und featuret Desert, den ich vorher nicht kannte. Und ich kann ein bisschen was zu dieser Single erzählen. Ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Das ist ja jetzt so die erste Single von Disaster seit ein paar Monaten. Und er hat, glaube ich, viele mit diesem Sound überrascht. Ist ja sehr, schon trappig so ein bisschen. Und Disaster kannte man in der Vergangenheit ja doch eher für man hat da auch so seine Major-Label-Verträge geschaut und hat dann auch gesehen, okay, der möchte auch gerne große Hits ballern. Also Hits im Sinne von Radio. Radio wäre schon cool auch. Und er wollte da auch gerne rein. Und jetzt ist es was komplett anderes, als man zuletzt von ihm gehört hat. Und ich glaube, da haben sich auch so ein paar Dinge geändert. Und vor so ziemlich genau 3 Monaten hat er mich mal angerufen und dann hat er gefragt, ob er mich mal aus dem Büro abholen könnte. Und ich so, ja, mach, keine Ahnung. Und dann ist er vorgefahren und ich dachte, es wird halt irgendwie so eine komische, er wollte mir Mucke zeigen, hat er gesagt. Und ich dachte, es wird dann irgendwie so eine komische Label-Sache, so eine Listening-Session. Manchmal kennt man das und dann wird man mit einem Auto abgeholt und dann sitzt man da mit 3 PromoterInnen und Disaster und es gibt ein paar nette Drinks irgendwie und man hört dann das Album über die Autolautsprecher und sitzt dann da irgendwie unangenehm, weil man dann da allen zeigen muss, dass man die Musik gerade interessant findet und mit dem Kopf nickt und ganz angespannt zuhören, ist kein schönes Gefühl, vor Leuten die Musik zu machen, Musik zu hören. War aber anders so. Er hat mich einfach abgeholt und meinte so, ey Kevin, ich habe so ein bisschen rumprobiert, ich mache jetzt andere Mucke und ich würde gerne mal wissen, was du davon hältst. Und dann hat er mir neue Musik gezeigt und das unter anderem diesen Song. Und ich war richtig von den Socken, weil ich Disaster immer mal wieder gut fand, vor allem seine One-Takes und so mag ich richtig gerne. Die großen Singles waren dann meist doch nicht meins, aber das fand ich richtig, richtig gut, weil es auch etwas bedient hat, was ich lange vermisst habe irgendwie, weil ich habe immer wieder das Problem, dass linke Rap-Musik, so nenne ich es jetzt einfach mal, was es das hier auch ist, ne? Es geht hier um Klassengesellschaften, um Klassismus, um Parallelen zwischen reichen Menschen und Leuten auf der Straße, die irgendwie hustlen müssen. So unter anderem die Zeile, dein Chef hat einen Lambo und zahlt dir 8,50, wer ist hier Gangster? Das ist die sehr im Gedächtnis geblieben bei vielen auch. Ich habe mich immer gefragt, warum kriegen es so wenige hin, dass es nicht klingt wie ein gerapptes Flugblatt, sondern einfach wie deine Realität. Denn auch Disaster hat jetzt einen Alltag, der hier und da auch immer durchaus rau sein kann. Zumindest kennt er ein paar Leute. Und das hört man hier ja auch. So, und warum kann man diese Ziele, die man hat, nicht hart formulieren und eben auch diese Themen auf so einen Trap-Beat cool verpacken? Ich habe es nie verstanden, warum das nicht ging. Und jetzt hat das gemacht und das fand ich cool. Also warum das nicht einfach mal mit Aussagen so wirklich verbinden? Und ja, wir hatten einen guten Tag. Wir sind dann so durch Hamburg gefahren und hatten auch sind noch bei alten Freunden von ihm vorbeigeschaut, haben uns eine Feuerwehrstelle angeguckt. Das war richtig crazy. Das war wie so ein Ferientag, wo man sich die Feuerwehr mal anguckt.
Es sind aber auch immer ganz schöne Situationen. Du hast es ja schon beschrieben, dass es auch manchmal ein bisschen schwierig ist, aber ich finde schon, man bekommt noch eine andere Emotionalität zum Song, wenn man ihn mit Künstlern hört, weil man also tiefer, finde ich, in den Song hineininterpretieren kann als ohne.
Komplett.
Ich habe sehr schöne Situationen in meinem Leben da gehabt schon, die ich auch immer in Erinnerung behalten werde. So zum Glück in die Zukunft mit Materia im Studio gehört oder auch bei Kool Savas war es, glaube ich, Tot oder Lebendig oder so. Und ihm dann also direkt daneben zu sitzen, so, das ist schon schwierig, aber du merkst halt auch die eigene Verantwortung deiner eigenen Situation gegenüber. Mhm. Finde ich aber auch einen sehr schönen Song und ich mag auch ehrlicherweise den Schritt, den er da musikalisch gegangen ist. Ich glaube, das steht ihm. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Bei meinem Song, und deswegen wollte ich, dass du zuerst anfängst, ist bei der ganzen Schwere, die wir heute im Format haben, wie nennt man das? Die herrliche Form der Inkonsequenz voll gegeben, denn ich habe mir ausgesucht T.I. Featuring Little Baby mit Pardon. Und das ist ein Song vom neuen erschienenen Album von T.I. Ehrlicherweise habe ich keine Ahnung, ob die Welt ein neues T.I.-Album braucht.
Ich beantworte immer stellvertretend nein.
Für die Welt? Genau. Ja. Ich wollte es vorsichtig formulieren. Wahrscheinlich braucht kein Mensch ein neues T.I.-Album. Aber ich habe ja so ein Spleen, den ich vielleicht schon ein paar Mal hier erzählt habe. Ich nur kurz einmal zusammengefasst. Ich habe ja auf so einer Produktion in L.A. für 2 Wochen, das war irgendwann 2017, quasi meinen inneren Frieden mit neuem Scheiß aus den USA gemacht. Seitdem habe ich eine Playlist, die ich hüte wie ein Augapfel und die ich auch nicht in die Öffentlichkeit gebe, nur ganz ausgewählte Leute immer mal da reinlasse, weil mir das zu intim ist, was ich mir da für Mucke anhöre die ganze Zeit. Aber wenn man sie dann mal hört und sieht, dann die Leute immer ein bisschen, vor allem wenn sie mit mir im Auto unterwegs sind, Kevin, ich glaube, du hast das auch schon 2-3 Mal gehabt, recht fassungslos darüber sind, was wir, also wahrscheinlich hoffentlich positiv fassungslos, was ich da für Mucke höre. Und da ist der amerikanische Sound ja schon sehr oft geprägt ist von fehlender Substanz und einfach sinnlosem Gepose. Und mir das aber irgendwie auf amerikanischer Ebene mehr Entertainment-Freude macht als auf deutscher Ebene, wo ich da hart von genervt bin, habe ich diese Woche halt diesen Song ausgewählt. Es geht nur ums Protzen, es geht nur um ums eigene Geld und den Status und die eigene Situation. Und ich fühle mich fast schon schlecht, aber irgendwie war der Song trotzdem gut. Und ehrlicherweise, ich hatte so 3 zur Auswahl und das muss man auch nochmal erzählen. Du siehst, wir machen ja so Recherchen hier vorher, genau genommen dieses Mal ja Anni in der Redaktion, sich lange mit uns auseinander gekämpft. Ich weiß gar nicht, ob sie will, dass ich es jetzt erzähle, aber die war, glaube ich, nicht so erfreut darüber, dass ich nach durch Recherche der Playlist am Ende Songs rausgesucht habe, die man auch wahrscheinlich früh hätte raussuchen können, aber
so es war... So absolut belanglosen Song einfach daraus
gepackt. Ja, genau. Aber... Ja. Es hatte mich voll gecatcht. Schön, dass du mir auch noch einen verpassen willst hier. Aber es hatte diese Belanglosigkeit hatte mich am Sonntagabend einfach gecatcht, weil ich einfach da saß und einfach nur, ja, kommt ganz gut rein. So, reicht. Und viel mehr gibt es über den Song eigentlich auch nicht zu sagen. Ab nächster Woche wieder Fundament.
Ja, ich finde T.I. ja seit geraumer Zeit peinlich. Zu all, wenn
safe,
er
sich, safe.
Also, wenn er sich so zu vielen Dingen äußert und so, auch das Video auch peinlich, auch was er so sagt. Ja.
Aber ich finde es einfach, in der Playlist macht er sich gut.
Falls ihr nicht wisst, warum T.I. peinlich ist, einfach mal googeln und dann so, ich glaube, das dritte, vierte Ergebnis, ich lese euch einfach mal kurz eine Schlagzeile vor und die lassen wir dann unkommentiert. US-Rapper T.I. soll Tochter jährlich zu Jungfräulichkeitstests zwingen.
Scheiße, das habe ich sogar ganz vergessen. Wie du mich hier öffentlich gerade auch noch bloßstellst.
Demontierst.
Ja, dann kommen wir mal zu den Hausaufgaben, ne? Oder? Ist, glaube ich, besser. Ich muss rauskommen. Ja, was ist denn nochmal hier?
Warum gibt es Hausaufgaben?
Hausaufgaben.
Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut.
Hausaufgaben.
Meine Hausaufgabe musst du in irgendwelche deutschen Spasten machen.
So, vielen Dank, Kevin, für das Bloßstellen. Dafür musst du jetzt mit den Hausaufgaben anfangen.
Okay, dann fange ich doch mal an. Ich hatte eine Hausaufgabe einer echten Koryphäe, Jeru the Damager, mit dem Song You're Playing Yourself, produziert von DJ Premier, wie das restliche Album Wrath of the Math, was am 15. Oktober, oh jetzt Jubiläum, hast du das, war das Absicht?
Ja.
96 ja. Erschienen ist. Und ja, viele bekannte Samples drin, so gerade aus den 90ern, so Junior Mafia wurde da unter anderem verwurstet, die man natürlich vor allem durch B.I.G. kennt. Und im Grunde, ja, die Themen sind keine neuen, man sieht, dass sie damals schon irgendwie im Rap allgegenwärtig waren. Er richtet sich an so Fake-Rapper, die irgendwie rumprollen mit Geld, das sie nicht haben, mit Waffen, die sie nicht haben und nicht nutzen, beschwert sich darüber. Also 1996 wurde sich schon darüber beschwert, was denn aus dem guten alten Hip-Hop geworden ist. Dass es nur noch um Uzis, Macs und G-Packs auf Cracks geht. Hat auch einen sehr eigenwilligen Blick auf Frauen, meiner Meinung nach. Denn er beschwert sich darüber, wie sie sich anziehen, dass sie keinen Respekt vor sich selbst haben würden. Er gewährt ihnen schlichtweg keinen Respekt, wenn sie sich freizügig zeigen und sie sollen lieber intelligent sein. So, danke Jeru the Damager, dass du sagst, wie du Frauen zu akzeptieren möchtest. So.
Du bist in einem guten Modus heute. Du darfst bei der ganzen Positionierung natürlich nicht das Jahr 1996 vergessen.
Ja, aber ist doch immer, also.
Ja, klar, ist es ist immer noch. Ja, genau.
Immer aber noch kacke und war auch kacke da. So.
Aber
nur ja. Er wahrscheinlich keine Gelegenheit hatte, auch mit seinem Umfeld und so weiter, sich darüber mal Gedanken zu machen. So, natürlich.
Ja, sagen wir so, ich finde, es ist gerade ein bisschen vermessen, einen Song von 1996 mit den Maßstäben von 2020 zu diffamieren. Das ist ein bisschen Quatsch gerade. Du kannst es inhaltlich kritisieren, das sehe ich auch, aber sich darüber lustig machen, ist, glaube ich, ein bisschen bei einer falschen Ansatz gerade.
Oh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also dieser Ansatz, ihr habt nur Respekt verdient, wenn ihr euch anzieht, so wie mir das gefällt. Was ist daran denn Zeit? relevant.
Nee, absolut nicht. Das ist ja auch der richtige Ort der Kritik. Ja. Man muss sich ja auch da nochmal drüber nach Gedanken machen, wie es sich zu dem Zeitpunkt in der Rap-Landschaft dargestellt hat und welchen Kampf jemand wie Jeru the Damager damals in dieser Szene geführt hat.
Ja, verstehe ich. Also, ne? Also das habe ich ja auch gar nicht außer Acht gelassen dabei, aber dennoch ist das etwas, was mir auch so mit heutigem Blick darauf natürlich auffällt und was, wo ich dann denke, oh Gott, wie hängen geblieben, ich habe gar keine Lust mehr zu hören. Mhm. So, und es geht aber auch um die Musikindustrie, also auch ein bisschen ein immer noch relevantes Thema, wie wir gerade am besten Beispiel von Kanye West sehen, der um seine Masterrechte seiner Musik kämpft. Das ist eine von alten weißen Männern dominierte Branche und Industrie ist und dass schwarze Menschen für weiße Businessmänner arbeiten, wo sie unter Vertrag stehen. Und da sieht man also, dass sich auch in diesen, wie lange ist her, 24 Jahre, wenig getan hat. Also gefühlt sehr wenig getan hat. Und dass wir immer noch über die alte Leier sozusagen sprechen müssen auch. Aber Track an sich hat mir sehr gut gefallen, im Übrigen, Beat und Rap zusammen.
Ja, es ist, glaube ich, insgesamt ein Musterbeispiel für eine sehr junge Auseinandersetzung mit ähnlichen Problemen, mit denen die Gesellschaft heute zu kämpfen hat, die damals noch mit einer recht unbedarften Definition stattgefunden haben. Und am Ende des Tages sind Kernaussagen, wie du schon gesagt hast, heute, glaube ich, ebenso zu kritisieren. Genau wie auch die Thematiken, um die es geht, heute leider immer noch Themen sind. Warum dann ja heute auch noch der ein oder andere Rapper mal zu ähnlichen Forderungen kommt. Auch dem weiblichen Geschlecht gegenüber. Was es ein bisschen absurd macht, aber nichtsdestotrotz, Jeru the Damager, glaube ich.
Von hierzulande äußern sich ja auch vor allem die Rapper, die dann sich 30 Frauen ins Video stellen, um sich irgendwie profilieren wollen dazu. Und das macht es ja immer noch hanebüchener.
Ja, genau. Die Hausaufgabe, die ich gekriegt habe, oder hast du noch einen Zusatz dazu? Sonst gehe ich nicht rüber. Die Hausaufgabe, die ich gekriegt habe, ist eigentlich eine recht simple, wenn man es mal ehrlich betrachtet. Denn es ist ein Song von Zugezogen Maskulin. Yeezy Cry Superstar heißt er, ist vom, und deswegen herzlichen Glückwunsch an die beiden zum dritten Geburtstag-Album Alle gegen Alle, das heute am Release-Tag von Stammtisch 3 Jahre alt geworden ist. Und ist eine ganz sinnvolle und auch nachvollziehbare Systemkritik an der Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Was es, glaube ich, auch zu einem ganz guten, also ich finde ihn ein bisschen anstrengend, den Song, aber einem ganz guten und ganz inhaltlich sinnvollen, aber auch stringenten Song in der Vita von Zugezogen Maskulin macht. Denn am Ende des Tages stehen sie mit einer großen Portion Ironie und Zynik ja schon dafür, die Menschheit davor darauf hinzuweisen, was sie falsch macht und dass sie sich gefälligst verbessern soll. Und genau das, dafür schätze ich sie, das mag ich so gerne an Zugezogen Maskulin. Und ist dann für mich genauso ein wichtiges wie Korrektiv, wie dann auch manchmal meine Freude an sinnlosen Songs. So, denn ich glaube, das Mittel bringt das dann wieder auf den Punkt. Sie hätten meinen T.I.-Song nicht genommen. Und ich glaube, T.I. und Jeru the Damager, mit dem wären sie, glaube ich, auch nur auf der Hälfte der Punkte 1 gewesen.
Mhm. Safe.
Ja. Was ist dein Gefühl bei dem Song?
Ein bisschen so wie deins, so ein typischer Zugezogen Maskulin-Song. So wichtig als Einordnung und man kann immer wieder neu drüber schmunzeln, weil man immer mal wieder doch eine neue Zeile bei den beiden entdeckt, weil man noch damit beschäftigt war, über die vorvorletzte Zeile irgendwie nachzudenken und zu schmunzeln. Haben auch einfach einen sehr guten Humor. Manchmal einfach ein bisschen anstrengend so. Jetzt ein bisschen, also man muss schon in der Laune sein für Zugezogen Maskulin, ich zumindest.
Ja, aber das bringt es gut auf den Punkt, ja, das stimmt. Stimmt. Und das habe ich auch beim Songhören gemerkt.
Genau, und da macht es halt auch richtig Spaß, wenn man da wieder Bock drauf hat. Aber ansonsten, ja, muss ich, ja, ich kann das nicht zu jeder Zeit hören. Mal kann es auch belanglos zugehen. Im Hause Rühländer.
Ja, bin gespannt, was da mal Belangloses von dir demnächst kommt. Hausaufgabe für die nächste Woche. Suchen Sie einen belanglosen Song. Ich habe eine Hausaufgabe für dich ausgesucht, an der du sehr viel Schmerzen haben wirst. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Sagt dir die Gruppe Della Funky Homo Sapien etwas?
Oh, nein.
Viel Spaß. Der Song heißt Mr. Dabolina.
Okay.
Und ich wette, wenn du ihn hörst, dann kennst du ihn auch.
Okay, ich schätze auch, also weil es häufig so ist, bislang bei Hausaufgaben. Du kennst meinen Song auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt cool findest oder so richtig scheiße, dass du dich damit auseinandersetzen musst, weil ich nicht weiß, wie man den Song bewertet aus heutiger Sicht. Aber deswegen gebe ich sie dir auch mit. Es hat auch keinen triftigen Grund, kein Jubiläum oder sonst was. Ist mir heute Morgen, bin aufgewacht, hatte den Ohrwurm und dann dachte ich, okay, gebe ich Nico mit auf den Weg.
Vielen Dank. Also mit anderen Worten, zusammengefasst in deiner recht 2 von 10 Stimmung mit so viel Kaffee-Intos hörst du einen Song, den du richtig beschissen findest und dann sagst du...
Ich habe ihn nicht gehört, ich hatte ihn einfach im Kopf und ich kann dir nicht sagen, warum. Es geht um Zur Erinnerung von Ferris MC. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, weil ich auch ein kleines Kind war, wenn er auf Get the Clip kam bei Viva jedes Mal.
Ich muss mal überlegen. Kenne ich natürlich auch, aber...
Das war ja schon ein großer Hit auch damals, ne? War das verschrien? War das schon Sellout? Oder war das...
Stimmt, das ist so wie heißt das?
Das ist auf dem Friedhof und so.
Lässt er Karriere-Revue passieren und so, ne? Oder?
Ich glaube, er geht so seine Biografie nochmal durch. Ich weiß nicht, genau, ob das fiktiv ist oder komplett biografisch. Aber
ja, damit kriegst du mich ja im Prinzip immer erstmal. Mhm. Biografische Songs haben mich, ich bin mal gespannt, obwohl ich ehrlicherweise sagen muss, es gibt nicht viele Ferris MC Songs, die ich wirklich gerne gehört habe auf Dauer. Auch wenn ich den Typen gerade für seine Zeit unheimlich spannend und wichtig fand immer. Aber da kann ich zum Beispiel auch das Interview bei Das Ding empfehlen, das ebenfalls in der ähnlichen Zeit rausgekommen ist, sehe ich gerade. Gucken wir mal nach. Danke dir für die heutige Folge. Gebt uns Feedback. Schreibt uns, was ihr von der These haltet, was ihr vielleicht zu den News zu sagen habt. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Bexmann Stammtisch. Wir beide wieder, yes, in normaler Konstellation, oder?
Ja, ja, also ich wüsste nicht, was uns aufhält.
Oder bringst mal einen Gast mit oder so.
Ach ja, vielleicht. Mal gucken.
Mal gucken. Nächste Woche Stammtisch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phrasen.
Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.